Und auch wir auf dieser rechten Seite versuchen mit Ihnen Klafki weiterzudenken bzw. zu gucken, inwieweit Klafkis Art der Politikberatung eine ist, die übertragbar ist auf heutige Verhältnisse oder auch nicht. Herr Theat hat sich da ja schon deutlich vorgewagt. Deswegen fange ich gleich mit ihm an, stelle ihn aber zunächst noch dem Kollegen vor, der neu in unserer Runde ist. Vielen Dank nochmal, Herr Theat, dass er sich als Referent zur Verfügung gestellt, genauso wie Barbara Koch-Riebe gestellt hat. Neu in unserer Runde ist Professor Martin Heinrich. Herr Heinrich ist zu uns gestoßen. Er ist ebenfalls Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulentwicklung und Schulforschung. Und aus seinen zahlreichen Veröffentlichungen lässt sich vielleicht bei einem Aufsatz, den ich jetzt hier noch mal kurz nennen will, eine bestimmte Tendenz herauslesen. Der heißt nämlich 7 Thesen zur Notwendigkeit und oder Unmöglichkeit einer humanistischen Wende der empirischen Bildungsforschung. Und ich glaube, leichte Tendenzen werden vielleicht auch in das einfließen, was wir gleich diskutieren werden. Die Diskussion am Ende des Vortrags von Herrn Theat zur Politikberatung ist zu kurz gekommen. Das haben wir antizipiert. Deswegen sitzen wir jetzt hier noch in diesem Teil der Podiumsdiskussion. Herr Theat hat Wolfgang Klafki als Politikberater geschildert, sicherlich als ein Politikberater vor Pisa. Wir sind in der Zeit nach Pisa und das heißt, wir werden schauen, ob es Kontinuitäten oder welche Diskontinuitäten in Bezug auf Politikberatung gibt. Ich steige ein mit einem Zitat von Gabriele Behler, ehemalige SPD-Kultusministerin in NRW, die 2013 in einem Beitrag mit dem Titel Empirische Bildungsforschung, Bildungspolitik, Schulpraxis, ein schwieriges Verhältnis, Folgendes schrieb. Die empirische Bildungsforschung müsse eigentlich nur untersuchen, was ist und ihre Untersuchungsergebnisse zur Verfügung stellen. Die Politik müsse deuten und das Bildungssystem steuern und die Schulpraxis entsprechend gewichten und anwenden. Diese Zuschreibungen an die einzelnen Akteure werden in der Realität jedoch so nicht erfüllt und ihr Dreiecksverhältnis gestaltet sich deutlich komplizierter. Die politische Wahrnehmung der Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung habe nicht zu mehr Rationalität in der bildungspolitischen Debatte geführt. Wenn die Wissenschaft allerdings die Trennung zur Politik beibehalte, unterliege sie einem Wirkungsparadox, da sie damit das Feld für Scharlatane, die im Namen der Wissenschaft agieren, eröffne. Deshalb empfiehlt sie letztlich, dass die Wissenschaft selbst viel stärker und viel klarer die politische Interpretation der Ergebnisse übernehmen solle und eine eigenständige, seriöse Öffentlichkeitsarbeit als Teil ihres Auftrags definieren solle. Ist das je gelungen? Kann das je gelingen? Wieso, Herr Theat, ist das vielleicht zwischen 1965 und 1975 gelungen? Welchen Anteil hatte Wolfgang Klafki daran? Und Abschlussfrage, weil das Ihr Abschlusssatz oder einer der Sätze in Ihrem Vortrag war. Sie haben gesagt, eine Politikberatung im Sinne Wolfgangs Klafkis hätte heute keine Chance mehr. Ich bin davon noch nicht überzeugt und frage Sie, ob Sie diese These halten. Bitte.
Vielen Dank. Die Diskussion nach meinem Vortrag ist nicht deshalb zu kurz gekommen, weil mein Vortrag zu lang war, sondern weil so viele Fragen da waren. Aber die können ja jetzt in der Podiumsdiskussion auch gestellt werden. Ich glaube, es war zwischen 65 und 75 eine Sondersituation, eine welt- und geschichtliche Sondersituation. Die Zeit um 1970 herum war gewissermaßen Höhe und Endpunkt des sozialdemokratischen Zeitalters in den westlichen Demokratien. Es herrschte eine extreme Technikgläubigkeit und Wissenschaftsgläubigkeit noch in den 60er Jahren. Dies ist auch dadurch bedingt, dass es insgesamt eine lange Aufbauphase gab nach dem Zweiten Weltkrieg und einen gezähmten Kapitalismus, weil man in der Systemkonkurrenz zum Kommunismus lebte. Insofern war das sozusagen eine besonders günstige und positive Situation für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Mit einer Politikergeneration, die das auch mittrug. Zunächst noch auf allen Seiten des politischen Spektrums. Es war auch in Deutschland natürlich eine besondere Situation, die Ära Brandt. Es war eine besondere Situation für die Erziehungswissenschaft, eine extreme Wachstumsphase unglaublicher Art, die die Disziplin sozusagen geschüttelt hat. Und insofern muss man sagen, war die damalige Situation für Bildungsreform und Bildungsberatung im direkten Sinne, im Gespräch zwischen Wissenschaftlern und Politikern günstig. Dies aber änderte sich etwa um 73 herum. 72 Club of Rome, Grenzen des Wachstums, 73 Ölkrise, 73 Putsch in Chile, der Rücktritt Brandts, der Wechsel zu Schmidt und so weiter und so weiter. In den Arbeiten der Historiker zu dieser Zeit wird dies als der Punkt als Ende der Zuversicht und als Ende des Booms gekennzeichnet. Sie brauchen sich nur erinnern, Sie haben das alle miterlebt. Aber man hat das selbst natürlich gar nicht mitgekriegt. Das ist genauso wie ein Zeitgenosse des Mittelalters kennt nicht das Mittelalter. Das ist sozusagen in spezifischen Befangenheiten. Und deshalb muss man sozusagen da heute dran erinnern. Sie können sich dran erinnern. Ich muss das immer wieder machen mit Blick auf meine jungen Studenten, für die diese Dinge so fern sind wie für uns Bismarck oder Napoleon. Also das ist wirklich sehr weit weg. Und diese Zäsur hat eben dazu geführt, dass sich von der ökonomischen, kulturellen und politischen Seite die Bedingungen für Bildungsreform extrem verschlechterten. Das hing auch damit zusammen, dass ab 1973 bestimmte Nebenfolgen der Bildungsreform als Bildungsexpansion massiv auftraten, dass der NC, das Bürgertum, konnte nicht mehr automatisch davon ausgehen.
Berufsverbote waren wichtiger Einschnitt, 72 auch, Januar.
Genau. Das war für die politische Seite ganz wichtig, das habe ich nicht erwähnt, Berufsverbote. Aber ich komme nochmal auf den NC. Da wurde deutlich, dass auch sozusagen das etablierte Bildungsbürgertum nicht mehr ohne weiteres seine Söhne auch mit schlechten Abiturdurchschnitten so zur Universität schicken konnte, sodass man also Medizin und alles das studieren konnte, was man sowieso immer studierte. Es gab Überfüllungsprobleme und auch schon damals wandten sich erklärten Bildungssoziologen dieses Phänomen des Abschwungs der Reform damit, dass diese Nebenfolgen auftraten und die ganze Sache sozusagen zu brenzlig wurde. In einem Aufsatz von Peter Zedler ist genau 1973 eine bestimmte BLK-Sitzung markiert, in der der Konsens zwischen CDU-geführten und SPD-geführten Ländern zerbrach. Das ist sozusagen, das kann man an Akten beweisen, sozusagen, ne? Zedlers Aufsatz. Verschiedene andere Dinge. Und 1975 war das Ende des Bildungsrates. Deshalb ist sozusagen 1965 diese Sondersituation, die aber darin groß geworden sind. Also wir alle sind sozusagen von dieser Sondersituation geprägt und halten das für normal. Und danach war natürlich nur noch Abschwung und Verfall. Und deshalb muss man sozusagen, wie so ein Geschichtslehrer sozusagen, daran erinnern, was da eigentlich damals war und dass das so eine besondere Situation war, die nie wieder eingetreten ist. Und die Situation, in der nach Pisa sozusagen die Bildungsthemen wieder nach vorne kamen, die ist sozusagen durch eine ganz andere weltgesellschaftliche und weltkulturelle Situation geprägt als damals zum Ende des sozialdemokratischen Zeitalters. Und die Formen und Intensitäten von Politikberatung durch Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft haben sich auch total geändert. Damals waren das wichtige Männer und einige Frauen. Heute sind es Gremien, Systeme, weltumspannende Einrichtungen, die sozusagen auf Bildungspolitik Einfluss zu nehmen versuchen. Und da hätte es eine Person unglaublich schwer, sozusagen dort durchzudringen, weil das Ganze anonymisiert und systemisiert ist. Und insofern hätte Wolfgang Klafki keine Chance.
Schauen wir mal. Genau. Und zwar, lieber Herr Heinrich, was müsste sich aus Ihrer Sicht im Bereich Politikberatung in Zukunft dann ändern, erweitern, neu entwickeln? Herr Theat sagt, ja, das ist so, theoretisch, empirisch, praktisch, wenn es eben überhaupt eine gelungene Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik geben könnte. Würden Sie es ähnlich denken, dass eine Politikberatung im Sinne Wolfgang Klafkis heute keine Chance mehr hätte?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage, bei der ich mich ein wenig auf Glatteis bewege, weil dazu Schwemmung und die empirische Forschung fehlt. Aber ich versuche es mal optimistisch zu denken und sage, eine Politikberatung, sehr zu Klafki, würde zumindest einen Unterschied machen. Und es ist die Frage, was sind die Formen der Handlungskoordination, die notwendig wären, damit so jemand Gehör findet. Und Herr Terrat hat ja schon in seinem Vortrag darauf hingewiesen, es geht um Grenzgänge, also Grenzgänge zwischen Wissenschaftssystem und politischem System. Und beim Politikwissenschaftler Benz heißt es, mehrebene Systeme, die eine gemeinsame interdependente Aufgabe haben, müssen systematisch Grenzüberschreitungen produzieren. Und jetzt ist die Frage, wie wird das in einer Person, wenn es um Politikberatung geht, wie wird das prozessiert? Wie wird diese Form der Grenzüberschreitung prozessiert? Und ich versuche jetzt mal etwas, was mächtig daneben gehen kann, aber dann haben wir was zu diskutieren. Einfach die Frage, wenn wir einen aktuellen Akteur nehmen, den Herrn Baumert, und mal mit der Politikberatung, Sensu Baumert, Politikberatung und dann Klafki die Vergleiche einander gegenüberstellen und so ein bisschen versuchen auszuloten, was sind vielleicht Gemeinsamkeiten und was sind Differenzlinien. Ich fange mal an mit einer Gemeinsamkeit, die aber, glaube ich, dann sehr stark auf der Oberflächenebene liegt. Denn in einem kürzlich erschienenen Aufsatz in der ZFG argumentiert Jürgen Bauer erneut, man müsse die beiden unterschiedlichen Handlungslogiken von Politik und Erziehungswissenschaft ganz klar trennen. Und Herr Terrat hat es ja schon zitiert, Klafki 91. Dort heißt es, die wechselseitige Bezogenheit von Politik und Wissenschaft, Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft muss praktiziert werden, ohne die konstitutive Unterschiedlichkeit ihrer Aufgaben zu verwischen. Das klingt ziemlich gleich. Ne? Jeweils Handlungsgrund des jeweiligen Systems. Das Spannende ist jetzt nur, dass bei Baumert sehr stark der Blick so auf diese beiden Handlungslogiken fokussiert ist, dass gar nicht in den Blick gerät, dass es noch die Praxis gibt. Und da von allem, was ich weiß, das war bei Klafki anders. Also die Idee, dass sich also eine Idee von Politikberatung auch in Inhalt und Form, das heißt über partizipatorische Prozesse entwickeln müsse, war dort schon eine Differenz. Soll heißen, die Praxis wurde auf diese Art und Weise mitgedacht und mitgenommen. Und die spannende Frage ist jetzt, was das für Politikberatung heute bedeutet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese Stück weit Abblenden des Praxisfeldes hat über viele Jahre jetzt den Erfolg der empirischen Bildungsforschung ausgemacht. Und der holt sie jetzt ein im Transferproblem. Ne? Weil diese blöde Praxis, die wollen ja nicht, ne? Die will ja einfach nicht. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass es fast so ein bisschen ein Déjà-vu von der hessischen Lehrplanreform, die Sie beschrieben haben, soll heißen, Sauer-Robinson, und dann wurde das unter Friedeburg doch
anders gemacht. Oder? Da wurde es anders gemacht.
Ja, aber da wurde es ministeriumsnah durchgesetzt. Das heißt, in einer Steuerungslogik, wie ich es jetzt eben wieder denke, in den neuen Konzepten der OECD, auch wieder in einer Steuerungslogik. Und damit hat man wieder die Praxis mitgenommen und das schlug dann wieder ein paar Jahre später zurück. Mit Feuerbach könnte man jetzt im Sinne des Premier Napoleon sagen, naja, die Geschichte wiederholt sich immer zweimal, einmal als Tragödie und naja, dann kennen wir jetzt die zweite Variante. Das wäre jetzt die Frage, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in Polemik gerate, weil das wäre ja gerade nicht im Sinne Klafkis, sondern die Idee, was bedeutet es jetzt, die andere Form der Politikberatung erstmal kritisch konstruktiv zu würdigen. Ich versuche das mal ganz kurz, in dem Sinne, dass ich frage, was ist die innere Logik einer Baumertschen Politikberatung? Und da muss man erstmal zugestehen, das ist maximal kohärent. Das ist innerhalb seines Forschungsparadigmas maximal kohärent. Also empirische Bildungsforschung lebt zum Beispiel davon, von Modellbildung. Komplexitätsreduktion ist systematisch eingeschrieben in dieser Logik von Forschung. Denen das vorzuwerfen, ist ziemlich blöd, weil das ist genau ihr Programm, Komplexitätsreduktion durch Modellbildung. Und ich mache es immer gerne deutlich an dem Beispiel, du hast es heute früh schon ein bisschen zitiert, also die Bücherfrage in PISA, also viel genialer kann man die Idee kulturellen Kapitals von Bourdieu nicht in eine Zeitung reinpacken. Und das ist Komplexitätsreduktion par excellence. Und Wilfried Groß hat mal schön gezeigt, dass das fürs ökonomische Kapital auch gilt. Wir haben das mal in Hamburg mit der Gästestudie irgendwie probiert und hat einen Vortrag gehalten, haben Sie einen Rasenmäher? Also wenn man in Hamburg einen Rasen zu mähen hat, ökonomisches Kapital, dann ist das ähnlich valide wohl wie die Bücherfrage. Also das korreliert irgendwie sehr stark, Rasenmäher und Bücher. Wenn man das jetzt nimmt, dann kann man sagen, okay, das ist eine gelungene Form einer Gesellschaftskritik à la Bourdieu. So, und was passiert damit, wenn man es in dieser Form modellhaft komplexitätsreduziert? Es bringt Ergebnisse zum Vorschein, die jetzt interpretiert werden müssen. Aber wie? Und ich formuliere es jetzt mal ganz bitter, wenn wir uns die Hamburger Schulreform, die haben gescheiterten Hamburger Schulreform umgehen, anschauen. Eine bessere Anleitung zur sozialen Distinktion als PISA hat das Hamburger Bürgertum nicht bekommen können. Ja? Man wusste genau, oh mein Gott, die Bildungschancen sind ungleich verteilt. 6 Jahre Grundschule, da müssen wir gehen. Das heißt, Bourdieu ist wahrscheinlich nicht so stark rezipiert worden im Hamburger Bildungsbürgertum als durch PISA. Man hat auf einmal gemerkt, da brennt's. Wenn jetzt auf einmal unsere sozialen Distinktionsmechanismen nicht mehr funktionieren, dann müssen wir etwas gegen tun. Dementsprechend kann man jetzt sagen, es passiert dann etwas, also so hatte Bourdieu sich das nicht vorgestellt, ne? Es passiert dann etwas, vermittelt über diese Komplexitätsreduktion, dass zwar der Gegenstand richtig transportiert wird, kulturelle Differenzierung, dann aber eben reinterpretiert wird oder, könnte man sagen, dekontextualisiert wird vom Bildungsbürgertum für seine Interessen. Gut. Wenn man das jetzt nimmt, dann ist die Frage, ist da jetzt ist die Politikberatung daran schuld? Da hat Baumert ganz kohärent in seinem Ansatz ein gutes Ausweichargument. Er sagt, wir beschreiben ja nur das System. Hat so ein bisschen was von der Pilatus-Geste. Ne? Hände in Unschuld waschen, wir haben nur das System beschrieben. Der Punkt ist nur, aus dieser Forschungstradition heraus ist das vollkommen konsistent. Und ich versuche jetzt nur einmal zu sagen, wie wäre jetzt ein solcher, ich nenne es mal Habitus der Politikberatung in Abgrenzung zu einem Habitus der Politikberatung von Wolfgang Klaffi zu denken. Und dann komme ich zu der Frage, ja, kann man sich vielleicht nicht doch irgendwie sowas in die Richtung vorstellen? Also wenn in Politikberatung grundlegend und von Anfang an die Idee der Partizipation und der Humanisierung mitgedacht wird, dann drückt sich das auch in einem anderen Habitus aus der Politikberatung. Dann würde ich mal denken, hätten wir das Transferproblem jetzt nicht. Zumindest nicht in der vorliegenden Form. Es wird das Transferproblem immer geben, aber allein das Begriff Transferproblem. Ne? Wer artikuliert schon die Hierarchie, wir transferieren da etwas. Ökonomisch ist das ja auch, ne? Transferleistungen sind immer, das ist so Hartz IV und so. Ne? Also man, wenn man Anspruch auf Transferleistungen hat, ist immer schwierig, beziehungsweise man wird damit zu jemandem konstruiert, der eine bestimmte Position im Feld hat. Dann würde für mich dazu eben zählen, entgegen der Pilatus-Geste, ich bin mir sicher, dass ich das Gefühl gehabt, hierfür Verantwortung übernehmen zu müssen. Deswegen auch die substanzielle Enttäuschung dessen, dass das so schiefgegangen ist. Das hängt damit zusammen, ich habe es mal genannt, die Neutralitätsfiktion der empirischen Bildungsforschung. Also die Vorstellung, wir beschreiben und wir sind neutral. Diskursanalytisch kann man sagen, jemand, der aus einer Sprecherposition argumentiert und sagt, wir sind neutral, alle anderen sind normativ. Das ist im Prinzip die normativste Position, die es gibt. Also in dem Sinne können wir sagen, empirische Bildungsforschung ist die normativste Position, die wir derzeit haben. Die Frage ist eben jetzt, wie man diskursiv damit umgeht. Ne? Und das ist für mich dann eben der Punkt, wo ich denke, hier eine Anschlussfähigkeit herzustellen, also wie kann man deutlich machen, es ist nicht nur eine Beschreibung des Bildungssystems. Hätten wir 2000 nicht PISA der OECD gehabt, sondern hätten wir einen Capability-PISA gehabt, dann hätte man in der Zeit über ganz andere Balkendiagramme, Kuchendiagramme diskutiert. Oder gar einen Inklusions-PISA. Über welche Ergebnisse hätte man dann diskutiert? Also es ist ja nicht so, dass über die Beschreibung des Systems nicht unglaublich viel Normativität mittransportiert würde. Und in dem Sinne ist für mich einfach die Frage, wie müsste Politikberatung heute mit bildungstheoretischen Anspruch, und das war der zitierte Beitrag, zur Hoffnung und oder Möglichkeit einer humanistischen Wende, also wir haben ja immer Wenden in der empirischen Bildungsforschung, ne? Erst realistisch, dann empirisch und ich habe mal gesagt, wie wäre es mal mit humanistisch, als weitere Variante, also einfach schlichtweg die Idee, was bedeutet es, diese Frage der Normativität im Rahmen von Politikberatung erneut stellen zu dürfen, artikulierbar zu machen, ohne eben unter dem Neutralitätsdiktat zu stehen, sondern heißen, immer zu sagen, wenn man normativ wird, kann man nicht Politikberatung machen. Ich würde es umdrehen, Politikberatung ist notwendig, immer normativ. Sobald ich sie in dem Moment sehe, Sie hatten mich schon in Formulierung von Klaffi, als pädagogisch orientierte oder pädagogisch fundierte Form der Politikberatung habe, bin ich Pädagogin oder Pädagoge und in dem Moment, in dem ich das bin, habe ich natürlich meine normativen Implikationen und ich würde sagen, ich würde sie immer gerne bildungstheoretisch fundieren. Insofern würde ich sagen, bezogen auf die Steuerungsfrage entsteht, ist ein Riesenforschungsdesiderat. Wir müssen in der sogenannten neuen Steuerungsforschung, wir nennen das Governance-Forschung, müssen wir eigentlich jetzt analysieren, was sind die Formen der Handlungskoordination heutiger Politikberatung, die man jetzt mal in so einem Vergleich systematisch, wie gesagt, das ist ein bisschen aus der Hüfte geschossen, systematisch aufarbeiten müsste, um eben zu fragen, wie wäre Politikberatung mit bildungstheoretischem Anspruch heute denkbar und möglich.
Vielen Dank. Das heißt, Sie geben zunächst einen Antwort auf die Frage, als Herr Thiermann. Und ich würde jetzt gerne Barbara Kopp-Triebe fragen, kann bzw. wie kann Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik trotz dieser unterschiedlichen Funktionslogiken gelingen? Siehst du das ähnlich wie Herr Heinrich? Und für Sie zur mentalen Aufrüstung, danach geben wir das Podium frei.
Ja, ich würde die Frage gleich mal erweitern. Also es geht eigentlich nicht nur um das Verhältnis zwischen Politik und der Wissenschaft, sondern es geht um die Akteure, die wählen in dieser Konstellation, in dieser Relation, und darauf ist ja schon hingewiesen worden. Ich bin überhaupt keine Expertin, sage ich jetzt vorweg, im Kontext von Politikberatung. Ich versuche mich teilweise in Klaffis Position hineinzudenken und ich weiß, dass er einfach durch und durch sozusagen Demokrat war und er hatte, ich sag mal, einen emanzipatorischen Begriff von Demokratie. Es gibt ja unterschiedliche Demokratiebegriffe und er hätte sich vermutlich gewünscht, auf vielen Ebenen der Verwaltung, Bildungsverwaltung, auch Bildungspolitik, eine sozusagen demokratische Kontrolle einzubauen auf allen möglichen Ebenen. Ich sage mal, das Beispiel Ärztekammer stimmt nicht ganz, aber sowas in der Art, das heißt also auf allen möglichen Hierarchieebenen die Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern, von eben vielleicht auch Eltern, von Schülerinnen und Schülern, das hätte er sich gewünscht. Und das, was ich jetzt verstanden habe, dem Artikel zum Beispiel von Baumann, also diese zentrale Steuerungsgruppe, die es gibt auf Bundesebene und zusammen mit den Ländern und sozusagen Vertretern der empirischen Bildungsforschung, ist für mich sowas wie Politik hinter verschlossenen Türen. Wir wissen gar nicht, was da verhandelt wird. Wir haben über Normativität gesprochen. Ich habe in dem Artikel von Roman von 2016 verstanden, natürlich ist die empirische Bildungsforschung beteiligt an der Entscheidung über die Relevanz von Problemen. Und damit, aus meiner Sicht, sollte sie kein Monopol haben. Da gibt es andere Beteiligtengruppen, die über die Relevanz von Bildungsproblemen mindestens genauso ja, Bescheid wissen oder Einfluss haben sollten. Und da bin ich sicher, dass sozusagen diese Form von Politikberatung, wie ich sie jetzt verstanden habe, ich bin nicht sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, der würde auch vielleicht ein anderes Gesicht nehmen, glaube ich. Er würde sich sozusagen auf regionaler Ebene, auf Länderebene, auf Bundesebene eine andere Form von Beteiligung und letztendlich auch von Kontrolle und damit auch von Steuerung vorstellen. Ich habe heute Morgen darauf hingewiesen, auf den ganzen Kontext Handlungsforschung oder Praxisforschung. Das wäre eigentlich der Ansatz. Ich hätte da nicht das Problem, was wir heute alle haben, Rekontextualisierung von Ergebnissen der Bildungsforschung. Ich habe heute Morgen erwähnt, die sogenannte Kompetenzschielerei an der Basis der Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen das Modell ja, interpretieren, auf ihre Weise interpretieren, rekontextualisieren und etwas, eine andere Praxis dazu nebenher weiterleben und mit Widersprüchlichkeiten klarkommen müssen. Also, dass das Thema würde in der im Verhältnis zwischen Praktikern und bildungspolitischen Entscheidungen, da wäre er sicher sehr dafür. Und würde, glaube ich, das bestehende Modell, das ja ein sehr hierarchisches Modell ist, würde er wahrscheinlich kritisieren.
Vielen Dank. Ich öffne für Sie, aber auch nochmal für die Runde, falls Sie untereinander aufeinander reagieren wollen, mit Fragen, Kommentaren, beziehungsweise mit der Frage, was müsste sich eben aus Ihrer Sicht im Bereich der Politikberatung ändern? Leuchtet Ihnen eben diese These der stärkeren Partizipation, wie Sie jetzt im Sinne Klaffis entwickelt haben, ein? Ich sage da hinten eine Meldung. Oder hier vorne.
Ja, ich denke, dass das ganz das Entscheidende war, jetzt was Barbara und auch Sie dann ja nicht gesagt haben, dass eben der Politikbegriff eben sehr eng gefasst auch wird, dass eben Politik hierarchisch und nicht demokratisch.
Verstehen Sie es da hinten?
Nein.
Genau.
Nochmal. Mit dem Mikro.
Nochmal und langsam und langsam.
Ich finde das Entscheidende jetzt, Barbara und auch Sie haben nicht gesagt, dass ja dieser enge Politikbegriff, der in letzter Zeit immer da ist, dass nämlich Politik nur hierarchisch und oben gedacht wird und hier nicht demokratisch gedacht wird, dass der dann zu dieser Veränderung, der zu diesem Pessimismus führt. Und ich denke, die Beratung kann ja auch Funk nach oben gehen. Also in die Praxis, dass Wissenschaft eigentlich auch wieder für die Lehrenden da ist und dann da ihrer Verantwortung bewusst wird. Also diese Trennung, die Klaff ja gesagt hat, ist ja nochmal wichtig, dass es nicht nur emotional geführt wird. Also auch die Bewegung von unten, finde ich, braucht eine gute wissenschaftliche Fundierung und Beratung. Und da besteht die Verantwortung der Wissenschaft. Das heißt ja nicht, dass sie sich da direkt über, mit involviert sein muss, aber diese Unterstützung eben auf der partizipativen Ebene, die kann ja stattfinden, finde ich. Und da können wir auch unseren Optimismus rausholen, weil Lehrerinnen arbeiten schon anders. Also ich habe sehr viele Schulen, was heißt sehr viele Schulen, aber 10 Jahre lang Schulen betreut, die anders arbeiten, aber total verunsichert sind und dann erstmal gesagt müssen, das ist doch gut, was ihr macht, aber die dann zum Beispiel Grundschullehrer, die von dem Gymnasium gesagt haben, ihr bringt uns nicht die richtigen Kinder oder so, ja, aber das muss dann alles anders aussehen, die tief verunsichert sind, weil es keine Unterstützung, denke ich, durch die, oder könnten auf jeden Fall Unterstützung durch die Wissenschaft gebrauchen, wäre dann auch politisch stärker und nicht so pessimistisch.
Schräg hinter Ihnen, Anne-Dore Prengel.
Ich möchte für eine kleine begriffliche Schärfung plädieren. Ich habe die Diskussion so verstanden, dass wenn von empirischer Forschung die Rede war, dass dann eigentlich von quantitativer Empirie die Rede war, die Menschen durchführen ohne Feldkompetenz und die alles, was sie nicht selbst gerechnet haben, für unrelevant, irrelevant halten und sich auch nicht die Mühe machen, sich zu informieren jenseits ihres Paradigmas. Wenn wir aber jetzt den Empiriebegriff erweitern, die qualitative Empirie mit einbeziehen und die Feldkompetenz von Menschen, die sehr viel Felderfahrung haben, einbeziehen. Dann wird deutlich, dass die Geschichte der Pädagogik auch eine Geschichte empirischer Erkenntnisse ist, wie zum Beispiel in der Aufklärung, ich erzähle jetzt aus der Homo-Forschung, die ich durch Hanno ja jeden Tag erzählt bekomme, dass der Unterricht in der Musterschule in Mekan systematisch beobachtet und mitgeschrieben wurde im 18. Jahrhundert. Ja, also das, oder aus dem Bereich der Grundschulpädagogik, eine Persönlichkeit wie Ilse Lichtenstein-Rother, die sehr einflussreich war, die hatte natürlich ihre Lehrerinnen, bei denen sie aus- und eingegangen ist und wo auch ihre Studierenden aus- und eingehen. Sie hatte natürlich noch viel mehr Wissen, die ganze empirische Forschung, die schon in den 20er Jahren auch oder davor auch schon blühte, dass wir dieses alles eben mit einbeziehen, wenn wir von Empirie reden, was eben Herr Berg auch dargestellt hat. Und dann auch unterscheiden zwischen verschiedenen empirischen Strömungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch hilft.
Vielen Dank. Es gibt eine dritte Äußerung.
Also ich sage mal, für mich ist das relativ einfach. Ich komme mal auf Sie zurück, Herr Gerhardt. Sie haben sinngemäß den Begriff gebraucht, man braucht eine Beratungstoleranz. Ich sage mal, wen will man beraten, wenn Politik, und das ist meine These, beratungsresistent ist. Wenn Sie 13 Jahre in einem Bildungsministerium gearbeitet haben, in leitender Position, in der Kultusministerkonferenz tätig waren, da verlieren Sie sozusagen den Glauben an die Menschheit. Sie können ja nur bei einem Versuch starten, nicht Sie persönlich. Schauen Sie sich mal an die Schwerpunktsetzung der Kultusministerkonferenz über die Jahre hinweg. Dann wird die ganze Bürokratie aufgewühlt. Man denkt ein Jahr drüber nach, was die zukünftige Vorsitzende der Kultusministerkonferenz an Schwerpunkten finden soll. Der gesamte Beamtenapparat wird in Gang gesetzt. Am Ende kommt im Grunde genommen nichts raus. Das fange ich mit einer Bildungsministerin an, wie Frau Beer, die früher Telekom-Managerin war. Wie wollen Sie da beraten? Und die Leute haben eine Richtlinienkompetenz. Gucken Sie sich Rheinland-Pfalz an, da findet man eine Schulform Realschule Plus. Ich habe die Ministerin gefragt, warum nennen Sie die nicht Realschule Minus? Das ist das Plus dabei. Und vor diesem Hintergrund, ich will nicht für mein Buch Werbung machen, das Übel der Politik, das Übel der Bildung ist die Politik. Im Grunde genommen haben wir hier einen Apparat, wo Baumert mit seinem System völlig parallel läuft, was in der Kultusministerkonferenz diskutiert wird, was in dem Schulausschuss diskutiert wird. Und das ist das Problem, wo ich mir sage, wie will ich eine Ministerin, einen Minister beraten, der teilweise eine juristische Sachkompetenz hat, völlig fern von einer Schule ist, im Grunde genommen auf Wahlperioden schielt. Und ich komme zum Ende. Wen hat denn jetzt Herr Schulz beraten mit seiner Bildungskonzeption? Ich habe da noch nie gehört, wer den überhaupt beraten hat. Und spannend wird ja sein, wie das Konzept mal in Gänze umgesetzt wird. Das heißt, wir brauchten in Deutschland im Grunde genommen, und Klafki würde sich im Grab rumdrehen, wir brauchten eigentlich ein System Schule neu denken. Wir haben keinen von Friedeburg mehr, der im Grunde genommen hier mit einem politisch durchsetzenden Ansatz Bildung reformieren wollte in Hessen. Nein, die gesamte Lehrerfortbildung ist in Schutt und Asche gefahren worden. Sie gibt es nicht mehr in den Bundesländern. Und das ganze System ist sozusagen aus meiner Sicht volatil geworden. Und das kann ich nur sagen als 13 Jahre Erfahrung in einem Kultusministerium, in der Arbeit in der Kultusministerkonferenz, verantwortlich für Berufsbildung in einem Bundesland.
Vielleicht nehmen wir Herrn Benz noch vorher und dann muss Herr Herr.
Also ich glaube, dass die empirische Bildungsforschung auch andere Beiträge zur Weiterführung öffentlicher Reformdebatten leisten kann, als die, von denen bisher die Rede war. Ich nehme als Beispiel jetzt irgendeinem Bereich, auf dem ich selbst arbeite, nämlich ethisch-moralische Bildungsforschung im Zusammenhang mit dem neu eingeführten Fach Ethik, das weltweit neu eingeführt wird, unter Bedingungen von gesellschaftlichem Wandel und Migration die moralische Urteilsbildung nicht mehr anderen Fächern überlassen werden kann und auch nicht der Sozialisation. Und da haben wir ein Differenzmodell entwickelt, das hat ungefähr folgende Stufen. Auf der untersten Stufe urteilen Jugendliche in vertrauten Handlungssituationen nach den Moralen, in denen sie sozialisiert worden sind. Das erreicht jeder ohne Ethikunterricht. Dann auf einer Stufe darüber urteilen Jugendliche nach derselben Moral auch in Situationen, die ihnen unbekannt sind und die im Horizont ihrer bisherigen Erfahrungen nicht vertraut sind. Auf dieser Stufe merken sie schon, wo die Moral nicht mehr greift, wo das Ergebnis nicht mehr konsensuell ist. Dann gibt es eine Stufe, wo sie mit widerstreitenden Moralen im Kreis der Mitschüler in Berührung kommen. Und jetzt entwickelt sich mit Hilfe des Ethikunterrichts, aber auch mit Hilfe der Schule als einer Sozialisationsform für gemeinsames Lernen im Kontext von Unterricht die Fähigkeit, bei konkurrierenden moralischen Orientierungen moralische Probleme kontrovers zu diskutieren. Und auf einer noch weiter fortgeschrittenen Stufe gibt es Diskurse über öffentliche Moral. Da differenziert sich die individuelle Moral für die Form von Leben, in der ich selber existiere, zu der Frage, was eine gemeinsame Moral sein könnte, nicht für alle, jederzeit und überall, sondern im öffentlichen Raum. Und da tritt nun individuelle Moral und Recht auseinander. Und da wird auch das Recht verliert seine absoluten Horizont und es entsteht die Frage nach der Weiterentwicklung von Recht. Und eine ähnliche Struktur von eigener Moral über die fremde Moral nach der Frage der öffentlichen Moral haben wir auch im Bereich der Religion gefunden. Eigene Religion, Kommunikation mit zwischen unterschiedlichen Religionen, die Frage, worin eine öffentliche Religiosität bestehen könne, die die Vielheit der Religionen kennt und vor allem auch nicht-religiöse Fundierungen und Orientierungen mitbearbeitet. So, wenn man das empirisch sauber gefunden hat und dann an Lehrer zurückmeldet, die Schüler in dieser Klasse haben in den Anspruchsniveaus, die erreichbar sind, Defizite in den und den Punkten. Und wir haben angeschaut, was im Unterricht inhaltlich, jetzt kommt das viel, was sie inhaltlich im Unterricht gemacht haben und haben dabei festgestellt, sie haben die großen Theoretiker Aristoteles und Kant behandelt, aber sie sind auf die und die soziale Kontexte gar nicht eingegangen. Und das ist der Grund, warum ihre Schüler mit der Theorie, die sie im Unterricht gemacht haben, pragmatisch diskursiv nicht umgehen können. Wir schlagen Ihnen Folgendes vor. Ja, dann erreichen wir auch diese praktische Dimension wieder, von der gesagt worden ist, sie sei verloren gegangen. Und ich denke, auch die Lehrerweiterbildungsinstitute haben es bis hierhin satt, alle zwei Jahre neue PISA-Zahlen zu bekommen, nicht zu wissen, was sie tun sollen. Die Erfahrung, die Sie ohne dies kennen, dass die Ungleichheit nicht abgebaut wird, nun auch noch empirisch für viel Geld und umsonst, was neue Maßnahmen betrifft, bescheinigt zu bekommen. Das heißt, ich bin ganz sicher, die Politik wird dieses Geld in diese empirische Bildungsforschung nicht mehr über Jahrzehnte investieren und dann einen irrational absurden Vergleich mit irgendeinem Staat im asiatischen Raum, der weder von Demokratie noch von Partizipation noch von Öffentlichkeit eine geringste Kultur hat, sich sagen zu lassen, die stehen an erster Stelle und wir an zwölfter. Das wird demnächst nicht mehr den Stellenwert haben, den es in der Vergangenheit hat und dann wird dasselbe wieder eintreten wie beim PISA-Schock. Entschuldigung, nicht beim PISA, wie beim Sputnik-Schock. Also die Darstellung von Herrn Terhardt und die Aussicht von Herrn Heinrichs sind mir beide sympathisch, aber schon der Sputnik-Schock hat keine produktive weiterführende Schulreform als Sputnik-Schock begründet. Und die Pischtsche Bildungskatastrophe auch nicht. Und die PISA-Katastrophe wird das auch nicht. Und von daher wäre mein Vorschlag, lass sie doch nach ihren Literacy-Modellen, die sind ja fertig entwickelt, das ist nicht mehr so viel, die Tests werden kostenlos eingesetzt, lass sie doch weiter forschen. Wir müssen aber qualitativ, ja, nach inhaltlichen Kriterien, ja, Kenntnis, Urteils- und Kompetenzprofile unterscheiden. Und dann können wir auch erforschen, ob eine mathematische Methode dieser oder jener Art hilfreicher ist, um weitergehende Reflexionen zu ermöglichen. Und dann berichten wir über diese Fortschritte. Und dann werden die ihre Vergleichsuntersuchungen weitermachen, auch Korrelationen finden. Und wenn diese Korrelationen in unserem Sinne günstig sind, dann sind sie auch in deren Sinne günstig, weil sie nämlich etwas zeigen, was sie mit ihren Korrelationen nicht erfassen. Also ich bin gar nicht pessimistisch, sondern ich glaube, mit dem, was wir können, können wir, wenn wir empirisch sauber forschen, qualitativ und quantitativ und in Rückkopplung mit den Praktikern, können wir viel erreichen.
Nachdem der Benner gesprochen hat, kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das war hundertprozentig auf den Punkt. Insofern sind sozusagen schon positive und auch optimistisch stimmende Elemente vorhanden bzw. absehbar. Man muss es nur sozusagen in der gelassenen Weise betrachten können, wie Sie das gerade exemplifiziert haben. Dann wird das sozusagen, dann verliert das auch viel von seinem diabolischen Charakter sozusagen. Zu dem Kollegen, der zunächst gesprochen hat, natürlich ist das alles schrecklich. Aber was sollen wir machen? Soll man sich überhaupt nicht mehr sozusagen als Wissenschaftler in Richtung auf Politiker bewegen? Ja, es ist doch keine andere Wahl da. Und individuell gibt es Abnutzungserscheinungen, das hat man gesehen. Aber trotzdem muss sozusagen jede Generation neu wieder den Prozess aufnehmen. Auch die Akteure auf der politischen und administrativen Seite wechseln ja, sodass sozusagen auch mit der normalen Fluktuation auf beiden Seiten immer auch wieder ein Neuanfang gemacht werden kann. War das jetzt positiv genug?
Muss ich das jetzt steigern? Gut, zunächst vielen Dank nochmal für den Hinweis von Frau Prengel und auch von Herrn Lenner. Natürlich vollkommen richtig. Empirische Bildungsforschung ist viel breiter. Und Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, dass ich zusammen mit Hanno Cooper der Vorsitzende der Sektion Empirische Bildungsforschung in der DFG bin. Also insofern, ich habe nichts gegen empirische Bildungsforschung. Ich versuche eben genau, eigentlich in dem Sinne, sie zu erweitern, aber Sie haben vollkommen recht, man ertappt sich immer wieder dabei, dass man diese Verkürzung selbst mitmacht, um im Diskurs überhaupt davon reden zu können, also sagen zu können, was dann auch von anderen als solches verstanden wird. Also inhaltlich vollkommen d'accord. Das ist ja auch seltsam, dass eben gerade die Ausgabe, wir haben seinerzeit sehr dagegen gekämpft, dass eben die GEPF praktisch gegründet wurde im Sinne der im Sinne der DGFG war das nicht. Ich saß seinerzeit mit Petra Spahn bei einer Runde und wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin, dass das eigentlich nicht geschieht. War nicht zu stoppen. Das Interessante ist ja nur, dass Baumert explizit und Prenzl und Kollegin Gräsel, die kennen und mit denen ich sonst auch zusammenarbeite, das Problem explizit benennen. Es geht dort um eine Interdisziplinarität, die der Erziehungswissenschaft keine Sonderstellung mehr einräumt in dieser GEMF. Und dass diese Gesellschaft dann die Gesellschaft für Bildungsforschung ist, das ist dann natürlich die babylonische Sprachverwirrung nur, die sich also explizit da ausweist, dass sie allen Sozialwissenschaften den gleichen Rang einräumt und dass Erziehungswissenschaften kein Problem mehr darstellt. Wir sollten einfach
einfach die Namen tauschen, glaube ich. Das ist auch keine, wahrscheinlich nicht funktional. Zum letzten Punkt, Stichwort Optimismus, Pessimismus in Richtung Politik. Ich bin natürlich in der privilegierten Position als Leiter einer Versuchsschule, dass ich jeden Tag die Irritation wiedergespiegelt bekomme von der Praxis. Also die sagen mir schon, wenn ich praxisfern werde. Dafür haben wir viele kritische Lehrkräfte in Bielefeld. Was ich jetzt, wo ich den Optimismus dann doch hätte, ist, in vielen Interviews, die wir auf administrativer und politischer Ebene geführt haben im Rahmen von Education and Governance Studium, ist deutlich geworden, die Handlungslogik der Politik braucht Krise. Ja? Also insofern Sputnik-Schock etc., PISA-Schock, also Krise ist handlungsmotiviert. Und die spannende Frage ist jetzt, ob man politische Krisenphänomene zeitgleich konkordieren kann mit Bildungsvorstellungen und Reformvorstellungen. Soll heißen, im Moment haben wir tatsächlich in der Bildungspolitik das Phänomen, das sagte, wir vertrauen nicht auf das pädagogische Ethos, wir vertrauen lieber den Zahlen, aber wir kriegen jetzt eine Krise, weil Stichwort Transferproblem, das pädagogische Ethos holt uns ein. So, und jetzt wäre für mich die spannende Frage, ob der Zeitpunkt der Transferkrise der empirischen Bildungsforschung, also der Tatsache, dass sie ihre ursprünglichen Versprechen so nicht einlösen könnten, nicht ein Schlupfloch wäre, um diese Krisensituation zu nutzen für pädagogische Ideen, für zum Teil reformpädagogische Ideen, für bildungstheoretische Fundierung. Und wenn man in dieser Art und Weise, sage ich jetzt mal so, disziplinär selbstbewusst eine Politikberatung machen würde, dann wäre das jetzt vielleicht eine interessante Chance, das zu wiederholen, was in den 60er, 70er Jahren mal angefangen wurde und dann leider ein wenig abgebrochen.
Letzter Beitrag von Frau Kopp.
Nur eine kleine Anmerkung. Also, wenn das mit den Krisen stimmt, sehe ich noch eine ganz andere Krise und ich rätsel schon eine ganze Weile, warum das bisher im Bildungssystem so wenig Resonanz gefunden hat. Wir haben eine Krise des politischen Systems, wir haben eine Krise der Demokratie, nicht nur in der Bundesrepublik. Und was ist der Anteil des Bildungssystems? Was könnte der Anteil des Bildungssystems sein, um sozusagen Demokratie in einer anderen Form wieder leben zu können, zu intensivieren? Diese Krise, ich verstehe es nicht ganz, warum die bisher von der Erziehungswissenschaft und von der Bildungspolitik nicht in der Form artikuliert worden ist, wie ich es für nötig halte. Das ist für mich die Krise, die mindestens so scharf ist wie die Krise, die wir hier, weiß ich was, mit Rekontextualisierung, Akzeptanz und so weiter beschrieben haben.
Ich bin jetzt im Zweifel, Herr Renner, ob ich es noch dran nehme.
Ja. Ja.
Ich würde jetzt davor warnen, eine Krise herbeizureden und zu glauben, die Pädagogik könnte auf die aufspringen und dann wieder große Beiträge versprechen. Wenn ich die Krise im polnischen Politiksystem sehe, im ungarischen Politiksystem und im griechischen Politiksystem. Und dann gucke die Krise, die wir in Deutschland haben, dann ist die bei uns mit annähernder Vollbeschäftigung, nicht so wie jeder sie sich wünscht, mit einem begrenzten Anzahl von Rechts- und Linksextremisten, dann haben wir einen Gemeinsinn doch noch in unserer diskutierenden Öffentlichkeit, das sind nicht polnische Verhältnisse, das sind nicht tschechische Verhältnisse, das sind nicht die Banlieues außerhalb von Paris. Also von daher sollten wir uns als ein demokratisches Land interpretieren, in dem die Demokratie weiter kultivierbar ist. aber nicht die Staatskrise ausrufen. Denn ich weiß noch, als zum ersten Mal eine SPD-Regierung gewählt war und die Leute haben am Tag nach der Wahl gebracht, ob das Militärputsch.
Ja.
Und es hat nicht stattgefunden. Inzwischen haben wir eine Koalitionsspielräume. Also ich warne davor, Politik, und mir reicht die PISA-Krise, um eine neue Beratungspolitik zu entwickeln.
Vielen Dank. Ich komme zum Schluss. Herr Terhardt, wenn ich das jetzt richtig einschätze, könnten Sie sich doch etwas mehr als vorher die Beratung Sendungsklappen vorstellen. Ja, ich habe dazu auch noch ein kleines Zitat, natürlich von Herrn Klafki, aus dem letzten Buch Karl-Heinz Braun Wolfgang Klafki 2007. Wird noch einmal das stark gemacht, was hier stark gemacht wurde, Partizipation der Betroffenen. Karl-Heinz Braun fragt, wenn du, Wolfgang Klafki, die Vielzahl deiner Beratungstätigkeiten für politische Entscheidungsträger und Instanzen betrachtest, du hast ja viele Jahre deines Lebens in entsprechenden Gremien zugebracht und dich keineswegs auf die Arbeit in der Deutschen Gesellschaft der Erziehungswissenschaft beschränkt und so weiter und so weiter, hat sich diese Arbeit eigentlich gelohnt? In deiner Frage klingt schon eine Menge Skepsis an und die ist durchaus berechtigt. Wenn ich auf die Ergebnisse meiner wissenschaftlich-politischen Aktivitäten zurückblicke, schätze ich sie als zwiespältig ein. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sich eine als kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft verstehende Disziplin immer auch öffentliche, dass eine kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft, eine sich als kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft verschiedene Disziplinen immer auch öffentliche, praxisbezogene Verantwortung übernehmen muss. Das gilt besonders dann, wenn sie von in der Praxis stehenden Personen oder Instanzen um Beratung und, soweit möglich, um konkrete Mitwirkung gebeten wird. Das Risiko, mit solchen Vorschlägen und Handlungen zu scheitern oder hinter den erstrebten Zielen zurückzubleiben, ist unvermeidlich. Er macht ein paar Beispiele und sagt, diese Vorhaben waren trotz mancher Schwierigkeiten, die in den Projekten beschrieben wurden, aber mindestens hinreichend erfolgreich. Hm. Allen Vortragenden, allen Diskutanten, allen Teilnehmenden herzlichen Dank für Ihre Geduld, für Ihre Bereitschaft, für Ihre Konzentration. Dank auch nochmal Frau Klafki Baumgarten, Frau Dr. Mund, Fabian, dass Sie hier waren und dieses Symposium im Sinne Ihres Vaters begleitet haben. Vielen Dank.
An Susanne und das ganze Team, das diese tolle Veranstaltung möglich gemacht hat. Super gelungen.